Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie und euch, werte HörerInnen, zur Podcast-Folge Nummer 9 von Welle Lernen Digital. Mein Name ist Jöran Mus-Mehrholz und ich habe, wie in den ersten 8 Folgen auch, geballte Informationen und Hintergründe mitgebracht für alle Menschen, die sich für die digitale Transformation von Schule und von der Lehrkräftebildung interessieren und engagieren. Was steht heute auf unserem Themenzettel? Da steht erstens ein wirklich transformatives Projekt rund um die 4Ks in Detmold. Zweitens ein ausführliches Gespräch zum Thema Feedback und digitale Medien. Drittens eine Sammlung von Stimmen aus der Praxis rund um die Frage, wie man sich ein individuelles Personal Learning Network aufbaut. Und viertens diverse Neuigkeiten aus dem Kompetenzverbund Lernen Digital. Los geht's! Ich habe telefoniert mit Patricia Drewes für unsere Rubrik Hashtag Trotzdem. Patricia ist vom Institut für zeitgemäße Prüfungskultur e.V. und an einem Modellprojekt in Detmold beteiligt. Jetzt ist mir bisher Detmold gar nicht aufgefallen als Zentrum pädagogischer Innovation und digitaler Transformation. Das war aber nicht ein Fehler von Detmold, sondern von meinen ignoranten Vorstellungen. Denn das Projekt ist so beeindruckend, dass ich gleich vor dem Gespräch, beziehungsweise bevor Patricia überhaupt das erste Mal zu Wort kommt, schon gefühlt minutenlang vor Begeisterung erzähle, was da passiert, bevor ich dann endlich das Wort an Patricia übergeben habe. Dafür entschuldige ich mich nochmal, aber hört selbst. Wenn man 2025 ein Angebot gestalten will, in dem Fortbildung und Schulentwicklung und Unterrichtsentwicklung zusammengedacht wird, und man sich dabei nochmal besonderen Herausforderungen stellen will, dann habe ich mir mal so einen Notizzettel gemacht, was den Schwierigkeitsgrad jeweils erhöhen würde. Und da habe ich jetzt so ein paar Spiegelstriche. Also erstens, so Schwierigkeitsgrad erhöhen wäre, man verordnet sich im Bereich zeitgemäße Lern- und Prüfungskultur. Dann zweitens, man setzt einen Schwerpunkt auf das 4K-Modell, Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken, ist vielleicht nicht dann das Einfachste, wenn man auch gerade an Prüfungs- und Aufgabenformate denkt. Dann sagt man drittens, da sollen jetzt die Kolleginnen und Kollegen von verschiedenen Seiten nicht nur fachübergreifend zusammenarbeiten, sondern auch noch aus mehreren Schulen zusammenarbeiten und das dann auch noch aus unterschiedlichen Schulformen. Viertens, man wählt als Arbeitsform sowas wie als Oberbegriff vielleicht kollaborative Professionalisierung, trifft sich im Barcamp-Format, tauscht sich aus, setzt auf ein Lernen voneinander und miteinander im Prozess. Und fünftens, Endgegner, man lässt das Ganze auch noch gleich wissenschaftlich begleiten und untersuchen. Genau das passiert, Stand 2025, in Detmold. Da gibt es jetzt ein Vorhaben, das heißt zeitgemäße Lern- und Prüfungskultur entwickeln und erforschen, kurz Lupe 2. Und da haben sich zusammengetan die Bezirksregierung Detmold und das Institut für zeitgemäße Prüfungskultur e.V. Ich bin verbunden mit Patricia Drewes, die zu diesem Institut für zeitgemäße Prüfungskultur gehört und mit ihrer Schule an dem Modellprojekt beteiligt ist. Ist es erstmal richtig wiedergegeben? Hallo Patricia.
Hallo Jöran, genau, das ist völlig richtig wiedergegeben.
Jetzt aber die Frage an dich, warum könnt ihr gleich sozusagen das so anspruchsvoll angehen? Habt ihr so herausragende Ausgangsbedingungen bei euch? Und wenn nicht, warum macht ihr das trotzdem so, wie ihr es vorhabt?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht gehe ich dazu mal so ein Stück weit zurück in die Historie dieses Projekts. Ich glaube, die Menschen, die mich und uns schon länger kennen, wissen, dass wir unterwegs sind als Institut für zeitgemäße Prüfungskultur seit geraumer Zeit und uns damit beschäftigen, sowohl Lernen als auch Prüfungsbedingungen in der Kultur der Digitalität zu verändern. Und wir haben tatsächlich ausgehend vom Impulspapier 2 der KMK das Lehren und Lernen in der digitalen Welt, das ja 2022 herausgekommen ist, die Bezirksregierung Detmold als obere Schulaufsicht einfach mal angesprochen und haben gesagt, Mensch, wir haben ganz viel Expertise auch im Raum Ostwestfalen und wollen wir nicht mal etwas gemeinsam entwickeln? Und wenn wir uns zusammentun könnten zu einem Modellprojekt, einem Netzwerk in, ja, vielleicht umhüllt von oder in Trägerschaft der Bezirksregierung als oberer Schulaufsicht und wir möchten gerne neue Lern- und Prüfungsformate entwickeln, erproben und auch reflektieren. Und das, was uns wichtig war und auch wichtig ist, ist einfach in diesem Vorhaben die Idee einer Verknüpfung von Lern- und Prüfungskultur zu erreichen und das unter Berücksichtigung der 4K. Das, was wir tun jetzt seit 2022, ist uns regelmäßig zu treffen, in der Regel auch in Detmold. Immer sind das Vertreterinnen und Vertreter von, also es sind immer 2 Vertreter pro Schule. Das finde ich auch immer ganz gut, weil ich den Eindruck habe, eine Person ist zu wenig, aber mit 2 potenziert sich diese Innovationskraft in der Schule schon so ein Stück weit. Und eines unserer Anliegen oder die zentrale Frage war letztendlich auch, wie kann die Idee einer veränderten Prüfungskultur auch im eigenen Kollegium Einzug halten? Das passt, glaube ich, ganz gut zu deinem Format. Trotzdem auch, warum macht man das und wie macht man das?
Was macht ihr konkret? Was würde ich sehen, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin Mäuschen bei euren Treffen oder darüber hinaus?
Also ganz konkret gibt es immer einen gemeinsamen Teil, bei dem wir uns austauschen. Es gab zum Beispiel mal einen Workshop, bei dem wir ganz klar erstmal so ausdifferenziert haben für uns, was bedeutet 4K eigentlich, jedes K für uns an jedem Tisch irgendwie. Wir haben so eine Art World Café gemacht an unserer Schule. Dann haben wir uns häufig in kleinen Gruppen nochmal getroffen, auch übergreifend, um zu sagen, wir stellen uns Unterrichtsvorhaben vor, Prüfungsvorhaben, die wir in den Blick nehmen wollen. Wir überlegen, wie können wir sowas in unserer Schule implementieren und kommen dabei einfach immer sehr, sehr, sehr gut miteinander in den Austausch.
Wie denkt ihr, dass das in die Schulen breiter getragen wird als über die 2 Leute pro Schule?
Das ist eine super Frage. Es ist tatsächlich so, dass die Menschen, die an diesem Modellprojekt teilnehmen, erstmal überhaupt dieses Gefühl von Gemeinschaft, und wenn ich dann da bin, dann bin ich mit 16 anderen im Raum und die denken schon genauso wie ich, und darunter sind auch Schulleitungen und darunter ist auch die obere Schulverwaltung. Also das gibt auch schon einen ungeahnten Schub, erstmal zu sagen, ja, ich bin jetzt hier auf dem richtigen Weg. Und dann ist es so, dass die Schulen natürlich auch diesen Menschen, die teilnehmen, ermöglichen, das Ganze in der Schule zu verteilen. Und das ist etwas, wo ich sage, da gerät gerade ganz viel in Bewegung. Und ich nehme das in Nordrhein-Westfalen auch sehr deutlich wahr. Und ich glaube, das, was dazu beiträgt, ist auch, dass wir das ganze Projekt wirklich in Kooperation mit der oberen Schulaufsicht machen, weil es ist ja auch immer so, dass viele Lehrkräfte auch Angst haben, so einen, man kennt ja diesen Satz, oh, mit einem Fuß stehe ich schon im Gefängnis, wenn ich das ganz anders mache. Und wenn man jetzt aber weiß, ich handele und ich handele im Einverständnis mit und im Rahmen, einem gesetzlichen Rahmen, ist das ein, ja, bedeutet das so eine Art Rückenwind auch für viele.
Ihr seid jetzt ja irgendwie so quer zu den üblichen Logiken. Das ist nicht richtig top-down, das ist nicht richtig bottom-up, das ist irgendwie halb praxisgetragen, halb wissenschaftlich begründet oder irgendwie quer dazu. Habt ihr das mal reflektiert? Das ist ja sozusagen auch ein trotzdem oder vielleicht auch ein genau deswegen ist euer Ansatz interessant, weil er nicht diese Fronten aufmacht.
Ich glaube, das ist das, was ich eben schon eingangs sagte, was ich tatsächlich daran faszinierend finde, wenn ich darüber nachdenke, ist wirklich dieser Punkt, verschiedene Akteure von Schule sitzen an einem Tisch, die Schulaufsicht, die Schulen, die Schulleitungen sind dabei teilweise, und das hilft tatsächlich auch beim gegenseitigen Verständnis. Also ich glaube, dass tatsächlich so ähnlich wie in einem Unternehmen es dieses Silo-Denken gibt, so neigt jedes System dazu, sehr abgeschottet zu denken und dann das Ganze mal aufzubrechen und zu sagen, ich verstehe das so und ich bin an folgende Sachzwänge gebunden. Und es hat, glaube ich, bei vielen Teilnehmern auch dazu geführt, ein Verständnis für das jeweils andere System nochmal zu gewinnen und auch zu erweitern.
Das stelle ich mir so als erwünschte Nebenwirkung vor.
Ja, genau. Das ist tatsächlich eine erwünschte Nebenwirkung.
Seid ihr dann so ein bisschen, wenn ihr euch da trefft oder die Gruppe jetzt sich ohne dich trifft, ist es die Insel der Glückseligen oder ist es schon auch Lernen über die Spannungen und Konflikte und Widersprüche?
Ich glaube, es ist beides. Es ist ein Stück weit Insel der Glückseligen, wenn man darüber spricht, welche Unterrichtsvorhaben man verwirklicht hat, was dann auch gut geklappt hat. Und es ist sicherlich auch immer ein Diskutieren darüber, wie bringt man Schule als Ganzes in den Change? Wie arbeitet man vielleicht irgendwo auch mit, im Sinne der Bleistift-Metapher, mit denen, die irgendwo eher das Radiergummi eines Kollegiums bilden? Und das ist, glaube ich, normal. Aber es ist ja auch einfacher, darüber zu sprechen, über Good Practice, wie nehmen wir eigentlich möglichst viele Menschen in diesen Entwicklungsprozess mit.
Wenn Menschen sich darüber informieren wollen, was dabei am Ende rauskommt, gehen wir ein bisschen in die Zukunft. Was denkt ihr, wird am Projektende auch für die Welt zur Verfügung stellen an Erkenntnissen über Detmold hinaus?
Wir planen ja jetzt auch tatsächlich nochmal ein etwas größeres Barcamp in der nächsten Zeit. Und das ist so das eine. Das andere, was ich sehr deutlich beobachte, ist, dass das Thema politisch gerade sehr Fahrt gewinnt. Ich weiß nicht, ob du dich so mit der Situation in NRW auseinandergesetzt hast. Auch da gibt es ein Eckpunktepapier für die Oberstufe, jetzt tatsächlich für die Sekundarstufe 2, wo auch nochmal angekündigt wird, projektgebundenes Lernen wird eine größere Bedeutung gewinnen. Die Abitur Klausuren können teilweise ersetzt werden durch andere Formate. Ich glaube, dass schon durchaus deutlich wird, dass eine Bewegung ins Rollen gekommen ist, die sich auch irgendwo niederschlägt. Und das Zweite, was ich noch denke, ist, dass natürlich dadurch, dass das Ganze wissenschaftlich begleitet wird, auch irgendwann Ergebnisse zu fassen sein werden, Aufsätze etc., was auch nochmal in die Öffentlichkeit getragen wird. Und das Letzte, was ich noch so sehe, ist dadurch, dass man ja auch Schülerinnen und Schüler in diesem wissenschaftlichen Projekt beteiligt. Also sie werden ja regelmäßig neben den Lehrkräften auch befragt, kommt man auch ins Gespräch über Lernen.
Ganz herzlichen Dank für die Einblicke. Alles Gute für eure weitere Arbeit und wir hoffen, dass wir dann am Ende nochmal, entweder telefonieren wir nochmal oder wir können lesen, was dabei rausgekommen ist.
Okay.
Danke.
Dankeschön.
Das war Patricia Drewes vom Institut für zeitgemäße Prüfungskultur e.V. im Netz zu finden unter prüfungskultur.de. Unsere Rubrik Ausgesprochen Digital ist ein Format, wo typischerweise drei Menschen zusammensitzen, nämlich eine Person aus der Praxis, eine Person aus der Wissenschaft und eine Person, moderierenderweise, aus dem Kompetenzverbund Lernen Digital. Das ist auch heute so, mehr erfahrt ihr gleich. Eins sei vorab gesagt, es geht insgesamt heute um den Themenkomplex Feedback und digitale Medien. Los geht's.
Ja, lieber Jöran, vielen Dank. Und genau möchten wir uns heute mit dem Thema KI und Feedback beschäftigen. Und ich freue mich ganz doll auf meine heutigen Gäste. Das ist zum einen Stefanie Holberg. Sie ist Referentin für Lehren und Lernen in der digitalen Welt im Arbeitsbereich Unterrichtsentwicklung der Allgemeinbildenden und der Förderschule Standardentwicklung bei der Qualitäts- und Unterstützungsagentur Landesinstitut für Schule des Landes Nordrhein-Westfalen, kurz QALIS. Und ihr Arbeitsschwerpunkt ist zeitgemäße Lern- und Prüfungskultur. Hallo Stefanie.
Hallo.
Und auf der anderen Seite sitzt Dr. Torben Janssen. Er ist Leiter einer Early-Career-Forschungsgruppe zum Thema Nutzung generativer KI in der Schule und auch Co-Leitung von KISPO, einem Verbund im Kompetenzverbund Lern Digital am IPN Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik in Kiel. Hallo Torben.
Hallo.
Und die Moderation liegt heute bei mir. Ich bin Dr. Julia Jenek. Ich bin die Brokerin-Leitung des Kompetenzzentrums Sprachengesellschaft Wirtschaft in der Transferstelle des Kompetenzverbunds. Unser heutiges Thema ist ja Feedback. Und wir wissen spätestens seit der großen Studie von Hattie, dass Feedback sehr lernwirksam ist und die Schülerleistung sehr positiv beeinflussen kann. Und deshalb habe ich gedacht, wir wandeln heute unsere Einstiegsfrage etwas ab. Gibt es ein Feedback, das ihr im Laufe eures Lebens erhalten habt, an das ihr euch noch ganz besonders erinnert?
Ja, ich würde mal anfangen und da sind mir ganz viele Sachen eingefallen. Ich glaube, zu jedem Artikel, den ich geschrieben habe, der mir sehr wichtig war, kann ich alle Feedbacks, die ich mal bekommen habe, noch auswendig aufsagen. Und ein kurzer Satz, der mir aber so ganz besonders in Erinnerung blieb, ist, dass mal jemand geschrieben hat, There's gold in these hills, um mich darin zu bekräftigen, weiter mich mit der doch sehr aufwendigen Revision zu beschäftigen.
Okay, so ein Feedback möchte natürlich jeder haben. Das ist super klasse. Stefanie, wie ist bei dir?
Ja, ich war ja Lehrerin und später Schulleiterin an einer Grundschule und da habe ich ein sehr eindrucksvolles Feedback einer Schülerin einmal erhalten. Und zwar hat sie im Rahmen eines Kindersprechtages mir mitgeteilt, dass sie sich manchmal erschreckt aufgrund meiner Art und Weise. Jetzt weiß ich, ich bin ein sehr temperamentvoller und leidenschaftlicher Mensch. Von daher konnte ich dann direkt auch nachvollziehen, was sie damit meinte. Und sie hat halt zum Ausdruck gebracht, dass sie sich damit nicht wohlfühlt. Und wir sind dann im weiteren Prozess eingestiegen und haben überlegt, wie können wir das verändern? Was kann ich verändern? Was kann sie an ihrer Einstellung und Haltung tun? Und ich kannte damals den Begriff formatives Assessment noch nicht, aber es hat sich wirklich ein langer Prozess angeschlossen, in dem wir dann gemeinsam an dieser Thematik gearbeitet haben. Und das Feedback war halt nicht nur mutig und ehrlich, sondern auch wirklich sehr, sehr zielorientiert.
Und wow, damit haben wir ja schon einige Themen von gutem Feedback genannt. Also vielen Dank für diese wunderbaren Einblicke in eure bisherige Tätigkeit. Und wir können gleich ein bisschen anschließen, Stefanie, denn du warst Lehrerin und du weißt ja, dass es unmöglich ist, im Klassenzimmer bis zu 30 Schülerinnen und Schüler parallel Feedback zu geben. Und wir diskutieren ja, dass künstliche Intelligenz eine Lösung für das Dilemma sein könnte, in dem es den Schülerinnen und Schülern gerade in Arbeitsphasen individuell Feedback geben kann. Jetzt, Stefanie, bist du Referentin für Lehren und Lernen der digitalen Welt. Was erwartest du dir denn vom Einsatz von KI beim Feedback im Unterricht?
Der KI-Einsatz hat das Potenzial, ein schnelles und präzises und auch zielorientiertes Feedback zu geben, das weit über die Beurteilung richtig oder falsch hinausgeht. Und darüber können Konsequenzen abgeleitet werden, mit denen das Feedback dann auch lernförderlich werden kann. So können dann können Lernprozesse individuell gestaltet werden. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Lehrkraft das fachkompetent begleitet und initiiert und dass die Schülerinnen und Schüler gut darauf vorbereitet sind. Das kann die Lehrkraft im Prozess durchaus entlasten, was aber dann nicht auf der anderen Seite bedeutet, dass die Lehrkraft plötzlich weniger Arbeit hat, sondern die Arbeit wird sich dann an der Stelle verschieben, indem sie im Prozess eben entlastet ist, den Prozess aber gut vorbereitet hat. Perspektivisch erhoffe ich mir, dass auch Schülerinnen und Schüler partizipieren können und eigene Feedback-Prozesse initiieren und mitgestalten können. Und schließlich ist es vielleicht auch denkbar, dass Lehrkräfte für sich ein KI-Feedback in Anspruch nehmen, um Unterrichtsentwicklungsprozesse voranzutreiben.
Also wahrlich vielfältige Hoffnungen. Torben, du forschst ja zum Einsatz von KI beim Lernen, besonders mit Fokus auf Feedback. Was von dem, was Stefanie aufgezählt hat, geht heute schon und wo hast du auch vielleicht Forschungserkenntnisse, die in andere Richtungen weisen?
Auf so einer technischen Ebene, wenn wir uns jetzt nur Feedback vorstellen, als man bekommt eine Nachricht, würde ich sagen, geht alles davon, was gesagt wird. Und wir haben auch einige Ergebnisse, dass jetzt von dieser Textnachricht der Unterschied zwischen Feedback von Lehrkräften und Feedback von der KI sich auf strukturellen Ebenen und auch so auf dieser Zielorientiertheit nicht mehr unterscheidet. Nun sind Feedback-Prozesse aber natürlich viel, viel mehr als jetzt nur diese Nachricht. Und Stefanie hat es sehr schön gesagt, es ist die Einbindung in das Curriculum, es ist das übergreifende Ziel und natürlich auch die soziale Komponente, die da mit reinspielt. Und das kann die KI aktuell nicht. Und es ist auch natürlich viel mehr als ein technisches Problem, das dahinter steckt, das diese sozialen Prozesse macht. Und auch deswegen, wenn wir uns jetzt angucken, was sind die interessanten Forschungsthemen, gerade jetzt auch aus psychologischer und lerntheoretischer Sicht, dann sehen wir einfach, dass es Unterschiede macht, von wem das Feedback kommt, selbst wenn die Nachricht vielleicht ganz gleich aussieht.
Ah, ihr habt schon viele wichtige Aspekte angesprochen. Du hast auch gerade den sozialen Aspekt nochmal betont, Torben. Könnt ihr auch gerne zusammentragen, welche Vorteile hat denn KI gegenüber der Lehrkraft? Und was sind Aspekte, wo die Lehrkraft ganz klar auch überlegen ist und sicherlich absehbar auch überlegen bleibt?
Ich würde mal anfangen mit so den Vorteil von der KI ist natürlich, dass es schneller ist, dass man es sofort bekommen kann und sehr, sehr häufig. Das ist etwas, was Lehrkräfte natürlich nicht leisten können. Und mit sehr, sehr häufig meine ich sogar innerhalb des Lernprozesses. Also selbst wenn ich jetzt eine Aufgabe habe, die ich über eine Stunde mache, kann ich mir an jedem Schritt des Lernprozesses ein Feedback dazu einholen, was ich gerade gemacht habe, was ein nächster Schritt sein könnte und dadurch meine eigenen Denkprozesse anregen. Das ist eine tolle Sache dabei. Wenn ich jetzt schaue im Vergleich zu einer Lehrkraft, was kann die? Die hat viel, viel mehr Kontextwissen über einmal die Person. Was sind vielleicht, also wir nennen das immer so ein Schülermodell. Also die hat eine Vorstellung, wo steht die Person auf dem Lernprozess und was sind jetzt eigentlich die zentralen Kompetenzen, die dafür notwendig sind, um da weiterzukommen. So die KI vergisst eigentlich jedes Mal, was habe ich vorher gesagt, bisher noch. Und und dieses große Kontextwissen, da sehe ich die Lehrkraft auch noch langfristig vorne.
Ja, Stefanie, du nickst ganz fleißig. Ja. Hast du denn noch Punkte zu ergänzen?
Oh, da muss ich jetzt gut überlegen, was ich da noch ergänzen kann. Also was auch ein Vorteil der KI sein kann, ist die fehlende Emotionalität. Das heißt, Schülerinnen und Schüler sind vielleicht darüber besser abgeholt, weil sie sich keine Sorgen machen, könnte das jetzt peinlich sein, wenn ich noch einmal frage oder ist die Frage vielleicht nicht gut. Das könnte auch ein Vorteil der KI sein, aber natürlich, wie Torben gerade schon gesagt hat, dieser ganze Aspekt der Beziehungsarbeit und diese situativen Handlungen, zu der die Lehrkraft aktuell in der, also oder zu der die Lehrkraft in der Lage ist und die KI aktuell noch nicht, ist natürlich ein ganz großer Vorteil. Torben hat jetzt gerade schon ein paar Mal angedeutet, dass wir immer nur vom aktuellen technischen Stand ausgehen können. Ich könnte mir vorstellen, dass die KI künftig auch Emotionen simulieren kann, Empathie simulieren kann, aber es ist halt und bleibt eine Simulation ohne emotionale Tiefe. Und ich denke, dass wir immer wieder neu auf den Prüfstand stellen müssen, was braucht der Mensch, wozu reicht die Maschine?
Okay, also sehen wir schon, die Lehrkraft verschwindet nicht durch die KI, auf gar keinen Fall. Sie bleibt weiterhin die zentrale Figur. Und Stefanie, du arbeitest ja ganz viel mit Lehrkräften zusammen. Ihr entwickelt auch gemeinsam Unterrichtsmaterialien, die dann in Nordrhein-Westfalen eingesetzt werden sollen oder eingesetzt werden. Wie gehen deiner Erfahrung nach Lehrkräfte derzeit mit KI um? Und worauf sollten sie deiner Meinung nach besonders achten, wenn sie quasi KI anfangen oder KI schon einsetzen? Was sind da bestimmte Knackpunkte?
Die Spannbreite ist natürlich enorm. Von der Lehrkraft, die aktuell noch keine KI einsetzt, über Lehrkräfte, die sich gerade in einer Phase der Exploration befinden, bis hin zu Lehrkräften, die das schon sehr kritisch reflektiert und fachlich fundiert im Unterricht einsetzen können. Ich denke, da ist in jedem Feld eine Lehrkraft zu finden. Was essentiell ist, ist, dass die Lehrkraft KI-kompetent ist, was ja auch über den EU-AI-Act vorgesehen ist, dass natürlich eine KI-Kompetenz vorhanden sein muss. Die Lehrkraft muss also KI verstehen, anwenden und reflektieren können, um dann zusammen mit der fachlichen Expertise KI-Feedback wirklich lernwirksam werden zu lassen.
Kannst du da aus deiner Sicht oder aus Sicht der Wissenschaft noch was ergänzen?
Ja, ich kann auch ergänzen, dass wir ganz schön viele Vorannahmen der Lehrkräfte gegen KI oder gegenüber KI sehen. Zum Beispiel haben wir eine Studie gemacht, wo wir das gleiche Feedback, also die gleiche Nachricht, dort einmal drüber geschrieben haben. Das wurde von einer erfahrenen Lehrkraft geschrieben und einmal, das wurde von ChatGPT geschrieben. Und wir sehen, dass Lehrkräfte, obwohl es die gleiche Nachricht ist, dass Feedback, das von einer womöglich erfahrenen Lehrkraft geschrieben wurde, sehr viel positiver einschätzen. Das sind für uns so Hinweise, auch so implizite Annahmen darüber. Und das Spannende ist jetzt, während das zu diesem Zeitpunkt, das ist jetzt ein halbes Jahr her, diese Erhebung, so war, dass jetzt die Stereotype gegen, also negative Einschätzungen bei der KI waren, wir viel Wechsel sehen, also dass jetzt Lehrkräfte sich plötzlich denn schon so die Möglichkeiten mal sehen und dass es eben alles im Wandel ist. Und deswegen kann ich nur das unterstreichen, was Stefanie gesagt hat und ja auch schon im EU-Act steht. Dieser Situation müssen wir umgehen lernen, dass wir diese Unterstützungsmaßnahmen haben, wo wir auch wissen, die eigenen Stereotype beeinflussen die, aber die verändert sich auch.
Okay, auch da sehe ich intensives Nicken, weil Stefanie, es verändert sich also was und es spielen ja die Lehrkräfte eine große Rolle, aber auch die Schülerinnen und Schüler. Habt ihr da schon Erfahrungen oder auch vielleicht erstmal vom Hörensagen, wie Schülerinnen eigentlich vom Einsatz oder auf den Einsatz von KI im Unterricht reagieren?
Wir haben eine Studie schon durchgeführt, wo es darum geht, ist jetzt KI-Feedback besser als kein Feedback zu bekommen und finden da erwartungsgemäß relativ große Effekte. Und natürlich dachten wir am Anfang, kein Feedback ist auch irgendwie eine schwache Vergleichsgruppe, aber das ist ja leider die Situation im Unterricht häufig, dass man nicht zu einer Leistung Feedback bekommt. Und jetzt in dem Vergleich schneidet KI-Feedback schon ganz schön gut ab.
Darüber wird aber auch deutlich, dass Schülerinnen und Schüler das Feedback annehmen, auch intensiv lernen müssen. Denn das ist nichts, was sie grundsätzlich gewohnt sind, dass sie ständig Feedback bekommen, sondern sie bekommen dann ein Feedback, das sie umsetzen sollen. Sie sollen ihre eigenen Produkte nochmal kritisch unter die Lupe nehmen. Und auch das muss gelernt sein, wie das Feedback der KI dann eben zum Einsatz kommen kann.
Das möchte ich nochmal unterstützen. Wir finden, dass 50% der Schülerinnen und Schüler machen nichts, nachdem sie KI-Feedback erhalten und können sogar, und das ist natürlich ziemlich ein schwieriges Thema, das auch noch zurückführen auf manche Personengruppen. die also jetzt insbesondere in unserer Studie waren es jetzt Jungen mit etwas niedrigeren kognitiven Fähigkeiten, die jetzt weniger auf das Feedback reagiert haben und damit gar nichts gemacht haben. Und das natürlich genau in die falsche Richtung. Wir wollen ja, dass diese Unterstützungsmaßnahmen dazu führen, dass Bildungsgerechtigkeiten zunehmen und nicht, dass jetzt Personen, die insgesamt schon nicht so stark sich mit Lerneinheiten engagieren, das noch weniger tun.
Das ist ja ein wahnsinnig spannender Aspekt, Stefanie. Du hast bestimmt auch mal Gedanken dazu.
Das bedeutet auch, dass Lehrkräfte nicht nur kompetent darin sein müssen, wie wird das Feedback gestaltet, wie wird die KI vorbereitet, sondern auch, wie werden die Schülerinnen und Schüler vorbereitet und begleitet beim Annehmen des Feedback.
Und Tom, du bist ja auch am IBN und ich weiß, ihr forscht ja auch sehr viel zu KI und so weiter und so fort. Und auch in KISPRO macht ihr das. Und abgesehen davon, dass manche Schülerinnen und Schüler eben nicht weiterarbeiten mit dem Feedback, habt ihr schon vielleicht erste Studien, die was dazu sagen, wie lernförderlich das KI-Feedback ist?
Wir haben erste Studien, die innerhalb einer Situation zeigen, dass es eine Hilfe ist. Also es erhöht erstmal die Performance, die Schülerinnen und Schüler haben. Jetzt, was wirklich ansteht, und da sind wir gerade dran, wenn wir über Lernen reden, jetzt aus der psychologischen Forschung, dann stellen wir uns so etwas Langfristiges vor, dass jetzt auf Kompetenzen, die wir insgesamt als wichtig finden, lernt man jetzt über einen längeren Zeitraum diese an. Und da fehlt es uns aktuell noch an Studien, also die jetzt auch längerfristige Effekte zeigen. Wir können ein bisschen in die Literatur gucken und da finden wir schon etwas und dort sieht man, dass jetzt eine unstrukturierte Nutzung von KI, in diesen Studien ist es dann häufig ChatGPT, eher dazu führt, dass die Schülerinnen und Schüler weniger lernen, als wenn sie jetzt keine Unterstützungsmaßnahmen haben. Wir erklären uns das damit, weil sie halt gedankliche Prozesse abladen an die KI, anstatt sie selbst zu machen. Hingegen jetzt eine tutorieller Einsatz von künstlicher Intelligenz wird es eingesetzt für etwas, was wir bisher schon wissen, dass es lernförderlich ist, sei es Feedback, sei es Reflexionsphasen, sei es Hindernis aus dem Weg räumen. Da finden wir positivere Effekte. Oder nicht wir. Steht in der Literatur.
Und ich kann mir vorstellen, dass die Literatur auch gerade auch sehr stark wächst, weil sehr viele Gruppen dazu forschen. Und wir dann 5 Jahren sicherlich ganz andere Datenbasis haben, um was dazu zu sagen. Genau. Und ein wichtiger Knackpunkt beim Einsatz von KI sind ja die ethisch-rechtlichen und sozialen Anforderungen, die dann hergehen. Wir kürzen sie ab mit ELSI. Das war auch schon mal in einem anderen Podcast dieser Reihe Thema. Und damit gehen natürlich viele Bedenken einher, ne? Also ist das überhaupt alles okay? Was passiert mit den Daten und so weiter? Aber auch wie werden zum Beispiel Gender-Stereotype in KI dargestellt? Da wissen wir ja auch schon, dass das eine Rolle spielt. Genauso rassistische Untertöne und so weiter und so fort. Und damit gehen Bedenken einher, sicherlich auf Seiten der Lehrkräfte, auch auf Seiten der Eltern. Und Stefanie, du arbeitest sehr viel mit Lehrkräften in Nordrhein-Westfalen. Habt ihr solche Diskussionen? Und wie gehst du und vielleicht auch mit deinen Kolleginnen damit um?
Also erstmal in Nordrhein-Westfalen werden diese Aspekte natürlich ganz intensiv diskutiert und das auf der Grundlage der Handlungsempfehlung der KMK, die im letzten Jahr erschienen ist und die unter Federführung von NRW entstanden ist. Wir treten hier sehr häufig in einen Dialog zwischen Politik, Wissenschaft und Praxis, um da Empfehlungen zu formulieren, die dann den Schulen eine Orientierung bieten können. Denn Dreh- und Angelpunkt ist die KI-Kompetenz einmal auf der Seite der Lehrkraft, aber eben auch auf der Seite der Schülerinnen und Schüler. In diesem Jahr ist ein Projekt gestartet, KIMADU, in dem werden ausgewählte Schulen wissenschaftlich begleitet beim kritisch reflektierten Einsatz von KI im Mathematik- und Deutschunterricht. Und daraus entstehen werden dann Best-Practice-Beispiele, die dann wiederum auch den Schulen zur Verfügung gestellt werden, die eben auch diese Aspekte berücksichtigen.
Ich wollte gleich dazu sagen, dass natürlich für uns ist es auch ein ganz großes Thema. Und wir wollen das natürlich in der Wissenschaft immer messen und genau quantifizieren, was ist denn jetzt irgendwie unfair und fair eben in Bezug auch gerade auf den EU-Act, der ganz klar sagt, wir wollen sicherstellen, dass KI-Unterstützungsmaßnahmen eben fair sind und keine historischen Diskriminierungszustände weiter aufrechterhalten. Und da ist bei uns erstmal das große Thema, wie machen wir das eigentlich? Also wann würden wir das sagen und auf welcher Datenbasis? Und jetzt in der Wissenschaft ist erstmal das große Ziel, jetzt die Daten dafür zu generieren, ob jetzt eine Unterstützung eigentlich fair ist oder nicht so fair. Da ist es noch gar nicht so klar definiert, wie man das machen würde. Und ich glaube, der nächste große Schritt ist, das klar zu machen, um eben auch jetzt Anbietern, wie zum Beispiel auch Educational Technology Unternehmen, eine Hilfestellung zu geben, zu zeigen, dass sie fair sind.
Also ist da gerade noch sehr viel in Bewegung, aber auch so ein bisschen im Unklaren. Und ja, wir haben ja schon mehrfach den EU-AI-Act angesprochen. Einerseits in Bezug auf die Kompetenzen der Lehrkräfte, andererseits eben auf die rechtlichen Bedenken. Und habt ihr vielleicht noch was oder Gedanken dazu zum Einsatz von KI im Unterricht, gerade auch in Anbetracht dessen, dass ja die meisten KI-basierten Unternehmen in den USA oder jetzt seit neuestem kennen wir ja das große das große Language-Modul aus China, die ja ganz andere rechtliche Voraussetzungen haben, sicherlich auch ethisch-sozial nicht ganz auf der Linie fahren, die wir hier in der EU vertreten. Kann der EU-AI-Act hier eine Hilfe sein oder habt ihr noch Argumente, wo ihr sagt, okay, es ist vielleicht nicht ganz die Linie, die wir hier in der EU fahren, aber man sollte auf jeden Fall trotzdem starten?
Ich denke, der AI-Act ist eine Hilfe, weil es eben einen Fokus auf diese Themen liegt. Das ist super daran, dass wo jetzt die Modelle, die aktuell so am besten sind, erstellt werden und gehostet, das denke ich ist nur ein sehr kurzfristiger Prozess. Also die entwickeln sich so stark weiter, dass jetzt es auch in den nächsten Jahren kein Problem sein wird, auch in der EU, in Deutschland ein Niveau, ein Modell zu erstellen und zu hosten, was auf dem heutigen Stand der Technik ist. Und ich glaube, das wird sich dann relativ schnell geben.
Spannend. Stefanie, hast du noch Gedanken dazu?
Ja, ich denke auch, dass der EU-AI-Act eine wirklich wichtige Hilfe sein wird. Und häufig ist ja das Thema Datenschutz eher negativ behaftet, was ich an sich sehr schade finde, denn es geht hier um informationelle Selbstbestimmung. Und das sollte für uns ein hohes Gut sein, das immer wieder zum Tragen kommt. Und da wird uns sicherlich werden, auch wenn es reglementiert ist, wird es sicherlich uns nur zugutekommen.
Also haben wir jetzt schon ein bisschen in die Zukunft geschaut und wir nähern uns leider schon ein bisschen dem Ende dieser Aufnahme. Und deshalb habe ich mir überlegt, zum Abschluss diesmal die Schlussfrage von Anne Will aus ihrem Podcast zu klauen, weil sie hier super gut passt. Nämlich, wenn wir uns heute in einem Jahr wieder treffen, wo stehen wir dann beim Einsatz von KI für Feedback im Unterricht?
Ich glaube, wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen, dann werden wir sehen, dass wir auf Feedback ganz andere Ideen haben, nämlich dass wir das noch viel stärker auf Lernprozesse fokussieren, als es aktuell auf Lernprodukte fokussiert ist. Und dass Schülerinnen und Schüler eine Rückmeldung dazu bekommen, wie bin ich eigentlich den Task angegangen und nicht mehr, was war das Outcome.
Ich glaube auch, dass wenn wir uns in einem Jahr wiedersehen, dass KI-Feedback zunehmend Einzug erhalten hat in die Schule, dass Lehrkräfte die Potenziale erkennen und nutzen wollen. Und wahrscheinlich wird die Qualität sehr unterschiedlich sein, des Feedbacks, was dort generiert wird. Aber über gute Unterstützungsmaterialien werden Lehrkräfte sicherlich da auch Hilfe erhalten, wie sie da professionell mit umgehen können. Und mein Wunsch ist, dass der Einsatz von KI immer kritisch reflektiert und fachlich auch gut durchdacht ist.
Vielen, vielen Dank. Das sind positive Aussichten, finde ich. Und eigentlich fast schon die Einladung, dass wir uns in einem Jahr wiedersehen, um darüber zu sprechen. Und damit gebe ich zurück an Jöran.
Wir machen gleich weiter mit unserer nächsten Rubrik. Sie heißt Lern Level Up oder auf meinem kleinen Notizzettel hier heißt sie das Sprachnachrichtenformat. Warum heißt es so? Wir fragen pro Folge verschiedene Menschen, die in und um Schule arbeiten, jeweils eine Frage aus dem Themenkomplex: Wie organisierst du dein eigenes Lernen? Wie gestaltest du dein eigenes Fortbildungsformat quasi? Und die Menschen schicken uns dann als Antworten Sprachnachrichten. Die Frage war dieses Mal etwas komplizierter, aber keine Sorge, die Antworten sind viel klarer und direkter und praktischer, als die Frage formuliert ist. Die Frage hieß: Wie nutzt du eine Personal Learning Environment, PLE, oder ein Personal Learning Network, PLN, für deine eigene Fortbildung?
Mein Personal Learning Network möchte ich eigentlich in drei Teile aufteilen, nämlich einmal online, einmal in Präsenz und einmal, ja, was nicht vorrangig mit Schule zu tun hat. Das heißt, online schon, in sozialen Medien, selbstverständlich LinkedIn oder Blue Sky oder auch Mastodon und auch im Nachklang von Veranstaltungen, die online sind. Oft gibt es die Möglichkeit, an Chats teilzunehmen oder wenn man in Projekten drin war, entstehen dadurch auch oft Signalgruppen. Dann in Präsenz selbstverständlich die Schule und das eigene Kollegium, gerade wenn es um das Lernen in einer Klasse geht. Und dann ja eine Öffnung hin zu Dingen, die nicht vorrangig mit Schule zu tun haben. Das heißt zum Beispiel die Teilnahme am University Future Festival oder dem EdTech Next Summit oder der Republika, ob online oder in Präsenz, da entstehen eigentlich die Dinge, wie ich finde, die Innovation weitertreiben und Schule an sich, den Unterricht an sich öffnen.
Also mein Personal Learning Environment besteht natürlich zum einen aus Personen, aus Netzwerken, die sich im Laufe der Jahre immer weiter vergrößert haben, auch echte Freundschaften mit Leuten, ja, die einem immer wieder begegnen in der Bubble, mit denen man schon viel erlebt hat und mit denen man sich einfach gern austauscht und deren Perspektive auch immer wieder gern in die Weiterentwicklung der eigenen einfließen lässt. Darüber hinaus sind es aber auch Orte wie Museen, Bibliotheken, wo es auch wieder Personen gibt, mit denen man schon länger zusammenarbeitet, aber einfach auch Eindrücke, die dazu beitragen, den eigenen Horizont zu erweitern. Dann sind es natürlich auch digitale, vielfältige Angebote, die ich versuche beständig auch zu nutzen, natürlich jetzt nichts zu verpassen. Ich schaue tatsächlich auch gern fern und gucke mir Sendungen an, die in dem Kontext eine Rolle spielen. Da bin ich vielleicht noch so ein bisschen klassisch sozialisiert und so versuche ich einfach eine vielfältige Lernumgebung aus analogen und digitalen Formaten zu gestalten.
Mein eigenes Lernen, meine eigene Fortbildung kann ich mir gar nicht mehr ohne Personal Learning Network vorstellen. Das baut man natürlich über viele Jahre auf. Wenn man zu Veranstaltungen geht, bei denen man Experten kennenlernt, mit denen man sich vernetzt, wo man Kontakte austauscht, wirklich auch fest sagt, wir bleiben in Verbindung, ich melde mich, ich lade dich ein in meine Schule oder ich würde auch zu euch kommen. Das ist also ein ganz konkreter Austausch zwischen den Personen und dann baut sich über die Jahre oder über eine gewisse Zeit wirklich ein Netzwerk von Menschen, von Experten auf, die man nutzen kann, um seine professionelle Entwicklung voranzutreiben. Und diese Menschen sind teilweise auch zu Freunden geworden, mit denen man sich dann wirklich intensivst, meistens natürlich online über Social Media austauscht und die man wirklich auch ein bisschen ausnutzt, um das positiv zu sagen, für die eigene Fortentwicklung.
Zum lebenslangen Lernen gehört dazu, dass man sich über sein Leben tatsächlich ein eigenes persönliches Lernnetzwerk schafft. Und das kann ich jetzt von mir ganz persönlich sagen, das habe ich in den letzten Jahren gemacht. Und mein persönliches Lernnetzwerk hat da ganz viele Elemente. Ich sage immer, das WeQ ist immer dem IQ überlegen. Und das merkt man eben, wenn man dieses Netzwerk tatsächlich auch pflegt. Also ein Teil eines Netzwerkes kann sein, wie in meinem Fall, dass man unterschiedliche soziale Netzwerke nutzt und da Inspiration bezieht. Das kann aber auch sein, dass es ein Digitaltreff, wie in unserem Fall an der eigenen Schule gibt. Das ist Teil meines persönlichen Lernnetzwerks. Dann habe ich auch ein eigenes Netzwerk noch in meinen vier Wänden. Meine Frau ist Lehrerin und dieses Netzwerk zu Hause ist natürlich auch immer wieder da, um sich auszutauschen. Und dann gehört dazu ja natürlich auch Literatur, Podcasts können dazugehören und ganz unterschiedliche Quellen, die dieses persönliche Lernnetzwerk eigentlich bereichern.
Ich glaube, jeder von uns sollte ein persönliches Lernnetzwerk haben, das so bunt ist wie ein Blumenstrauß. Das heißt, ich würde mich niemals festlegen und sagen, ich lerne nur über Online-Kurse, ich lerne nur über Podcasts oder ich gehe nur zu Präsenzveranstaltungen. Für mich ist es total wichtig, Menschen zuzuhören, insbesondere übrigens auch Kindern zuzuhören, um die Bedürfnisse und Bedarfe zu erkennen, wo ich rein muss, in welches Thema ich rein muss. Und daraus ergibt sich dann, mit wem ich ins Gespräch steige, ob ich beispielsweise auch mal mit einem Unternehmer in meinem Heimatort über digitale Entwicklung in seinem Unternehmen spreche, ob ich mit einer anderen Lehrkraft aus der Grundschule spreche und sage, ey, was sind eure Themen? Um dann zu gucken, was kann ich anbieten, dass sich andere fortbilden. Auch das ist vielleicht persönliche Lernumgebung. und zu gucken, wo ziehe ich mir meine Informationen, die ich brauche, raus. Und der Blumenstrauß sollte blühen, sollte bunt sein und sollte ganz, ganz kreativ genutzt werden.
Für mein eigenes Lernen sind Netzwerke und Beziehungen ganz wichtig. Und zwar meine ich damit, dass ich bestimmte Menschen auch schon länger kenne, dass ich weiß, woran sie arbeiten, ich weiß, wie sie arbeiten und auch wie sie denken. Und ich weiß dann, das wäre gut, wenn jetzt die Person mal drüber schauen könnte, ob meine Idee wirklich auch funktioniert. Und das wäre vielleicht gut, wenn sie mal mir eine Kritik geben könnte zu dem, was ich mache. Oder da könnte ich mal diese Frage stellen. Und weil es halt ein Netzwerk ist, weiß ich, wer sich wann wofür eignet. Das ist das eine, aber manchmal ergeben sich dann auch ganz zufällig, man ist auf denselben Veranstaltungen, man ist in denselben Online-Räumen unterwegs und merkt dann, ah ja, wenn die Person das sagt, dann kann ich ziemlich sicher davon ausgehen, dass das stimmt oder dass das für mich auch so passt und kann das dann viel einfacher übernehmen. Ich muss dann nicht mehr zu den Quellen zurückgehen, sondern ich kann eigentlich auf einer gemeinsamen Basis aufbauen.
Ich glaube, wenn wir unterscheiden zwischen dem Network und der Environment, dann ist es bei der Environment für mich ganz wichtig, dass ich unterschiedlichste Zugänge habe, auch zu analogen Medien. Also, dass ich auch Texte in Journals lese, dass ich neue Bücher lese, dass ich mich auf diese traditionelle Weise natürlich fortbilden kann, dass ich aber auch digital mit anderen Menschen vernetzt bin. Und da kommen wir in das Network hinein, also dass ich immer wieder auch versuche, mit Menschen, die nicht um die Ecke wohnen, mit denen man einfach mal so Kaffee trinken gehen kann, ins Gespräch zu kommen, mit Menschen in ganz Deutschland mich da vernetzen kann und natürlich auch mit Personen aus dem Ausland, mit denen wir in engen Forschungsverbünden sind, immer wieder in Kontakt treten kann.
Wir hörten in der Reihenfolge des akustischen Erscheinens erstens Regina Schulz, zweitens Uta Haugtum, drittens Elke Noah, viertens Jan Vetter, fünftens Silke Müller, sechstens Philipp Wampfler und siebtens Britta Klopsch. Ich gebe direkt weiter in unser Nachrichtenstudio. Da geht es um das Spotlight, aktuelle Neuigkeiten aus dem Kompetenzverbund Lernen Digital.
Mein Name ist Janik Holstein und ich arbeite im Forum Bildung Digitalisierung, das unter anderem im Handlungsfeld Wissenschaftskommunikation der Lernen Digital Transferstelle aktiv ist. Die Lern-Digital-Transferstelle organisiert Austauschformate, um den Kompetenzverbund mit VertreterInnen aus Landesinstituten, Qualitätseinrichtungen und weiteren AkteurInnen der Lehrkräftebildung zu vernetzen. Mit den Lern-Digital-Fachforen starten wir ein virtuelles Messeformat, das Einblicke in die erarbeiteten Inhalte der vier Kompetenzzentren bietet. Die Projektverbünde stellen dabei digitale und digitalisierungsbezogene Unterrichtskonzepte und Fortbildungsangebote vor, die im Kompetenzverbund entwickelt wurden. Ein Materialtipp haben wir auch noch. Im Handlungsfeld Forschung wurde das Online-Portal Duo des Tübinger Center for Digital Education veröffentlicht. Es bietet wissenschaftlich geprüfte und praxiserprobte Materialien für die Bildungsgemeinschaft und Lehrkräftebildung. Die frei zugänglichen Inhalte sollen helfen, effektiven Unterricht mit und über digitale Medien zu erklären und zu ermöglichen. Am 16. und 17. September 2025 lädt der Projektverbund KISS Pro WissenschaftlerInnen des Kompetenzverbund Lern Digital, LehrkräftebildnerInnen und AkteurInnen der zweiten und dritten Phase der Lehrkräftebildung an die Universität Potsdam ein. Thema der Tagung ist die künstliche Intelligenz in der Lehrkräftebildung. Die Veranstaltung bietet Raum, um innovative Lehrkonzepte, KI-Tools und praxisorientierte Ansätze zu diskutieren, die Lehrkräfte auf einen kompetenten und lernförderlichen Einsatz von KI in Schule und Unterricht vorbereiten. Tagungsbeiträge können bis zum 5. Mai 2025 eingereicht werden. Weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Ab dem 30. April 2025 setzt der Projektverbund World seine digitale Ringvorlesung fort. An 7 Terminen präsentieren die Teilprojekte aus Wirtschaftspädagogik und ökonomischer Bildung ihre Lehr- und Lernangebote. Das kostenfreie Angebot richtet sich an Lehrkräfte, Studierende und AkteurInnen der Lehrkräftebildung. Mehr dazu auch wieder in den Shownotes. Wie in jeder Folge möchten wir euch außerdem auf kommende Veranstaltungen hinweisen. Am 8. April findet von 16 bis 17 Uhr ein Community Call statt zur Prüfungskultur im Zeitalter von KI. Falls ihr den letzten Community Call zu Basiskompetenzen verpasst habt, könnt ihr ihn auf unserem YouTube-Kanal nachschauen. Am 10. April findet außerdem ein weiterer Boxenstopp statt. Das haben wir auch in der letzten Folge erwähnt. An dem Termin bekommt ihr Einblicke in die Möglichkeiten digitaler Tools für die adaptive Förderung in der Grundschule. Das Boxenstopp-Format richtet sich vor allem an Personen in der Lehrkräftefort- und Weiterbildung. Auch im Mai wird es verschiedene Boxenstopp-Veranstaltungen geben, zum Beispiel zu Virtual Reality im Geschichtsunterricht. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen, aber auch zu vielen angebotenen Fortbildungen findet ihr auf unserer Website oder in den Shownotes. Und zum Schluss noch ein Lesetipp. In Folge 3 haben wir schon mal von der Lerndigital Roadshow berichtet. Dabei besuchen VertreterInnen des Kompetenzverbunds, die Landesinstitute und Qualitätseinrichtungen der Bundesländer. Gemeinsam diskutieren sie über bidirektionale Transferarbeit. Auf unserer Website findet ihr passend dazu ein kurzes Interview mit Lisa Selge, die ihre Erfahrung teilt. Auch hierzu gibt es den Link in den Shownotes.
Soweit unsere Rundschau aus dem Kompetenzverbund Lernen Digital. Wir packen wie immer die dazugehörigen Links in die Shownotes zu diesem Podcast. Der Podcast hat übrigens seit der letzten Folge ein neues zusätzliches Zuhause, nämlich die Mediathek auf Lernen Digital. Und dort finden sich nicht nur Podcasts, sondern zum Beispiel auch zahlreiche Videos und weitere Materialien. Mein aktueller Favorit ist eine Masterclass zum Thema Schulentwicklung und co-kreative Prozesse von und mit Uta Haug-Thum. Wer genau aufgepasst hat, hat Uta Haug-Thum heute auch schon in den Sprachnachrichten gehört. Außerdem empfehle ich hier mit voller Überzeugung das Lerndigital-Magazin. Und wer noch mehr möchte, bekommt das zum Beispiel per E-Mail, wenn ihr unseren Newsletter abonniert und oder Lerndigital bei LinkedIn folgt oder bei YouTube oder bei Instagram. Mein Name ist Joran Moos-Meyerholz, dieser Podcast heißt Welle Lerndigital und ich freue mich auf die 10. Folge. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.